In jener Zeit nahm Jesus die Zwölf beiseite und sprach zu ihnen: Seht, wir ziehen hinauf nach Jerusalem. Dort wird alles in Erfüllung gehen, was die Propheten über den Menschensohn geschrieben haben. Er wird den Heiden ausgeliefert, verspottet, misshandelt und angespien werden. Man wird ihn geißeln und töten, aber am dritten Tage wird er wieder auferstehen. Allein sie verstanden nichts davon. Diese Rede war für sie dunkel, und sie begriffen nicht, was damit gemeint war. Als er sich dann Jericho näherte, saß ein Blinder am Wege und bettelte. Als er das Volk vorbeiziehen hörte, fragte er, was das sei. Sie sagten ihm: Jesus von Nazareth gehe vorüber. Da rief er: Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Die Vorausgehenden schalten ihn, er solle schweigen. Er aber schrie noch lauter: Sohn Davids, erbarme dich meiner. Da blieb Jesus stehen und ließ ihn zu sich bringen. Als er herangekommen war, fragte er ihn: Was soll ich dir tun? Er antwortete: Herr, dass ich sehe. Jesus sprach zu ihm: Sei sehend, dein Glaube hat dir geholfen. Sogleich sah er, pries Gott und folgte ihm. Und alles Volk, das Zeuge davon war, lobte Gott.
Glaubst du, Christus?
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Meine lieben Brüder und Schwestern in Christus. Wer eine Tageszeitung liest oder im Rundfunk oder Fernsehen Nachrichten hört oder im Internet, der erlebt immer öfter, dass von Allah als von Gott geredet wird. Die Journalisten werfen diese beiden Begriffe munter durcheinander. Und das ist sehr gefährlich. Denn je mehr Muslime nach Deutschland und Europa hereinströmen, umso mehr meinen dann viele Leute, ach, im Letzten sind ja alle Religionen gleich. Es gibt nur einen Gott, es kann ja nur einen geben, und dann ist das eben derselbe. Und dadurch wird eine große Verwirrung gestiftet, denn Gott ist das Fundament unseres Lebens. Daran erinnern wir uns jetzt zu Beginn der kommenden Fastenzeit, wo schon am Mittwoch, am Aschermittwoch, wir eingeladen sind, mit unserer ganzen Person Buße zu tun, indem die 14- bis 60-Jährigen, die 18- bis 60-Jährigen fasten und alle anderen sich der Fleischspeise enthalten, weil Jesus sein Fleisch, seinen Leib für uns hingibt. Allah ist ein ganz anderer als unser Gott. Aber wenn die Heiden beten, wenn Muslime beten, Gott hört sie doch. Ganz sicher hört er sie. Aber erstens haben sie eine falsche Vorstellung von Gott und werden ganz anderes von ihm verlangen. Und zum Zweiten Sie beten nicht durch Jesus Christus. Das ist ja das Entscheidende für uns Christen alle, dass wir durch Christus beten. Wenn man nur von sich aus betet, dann übergeht man die rettende Brücke, die Gott zwischen Mensch und sich selbst geschlagen hat, durch Jesus Christus. Der Koran zum Beispiel leugnet dreimal ausdrücklich Jesus Christus als Gottmenschen und darüber hinaus tut er so, als würde es unmöglich sein, dass Gott einen Sohn habe, weil er diesen Sohn menschlich sieht, so wie ein irdischer Vater einen Sohn hat. Aber wir sind ja nicht göttlich. Der Sohn Gottes ist ein Begriff, den Jesus gebraucht, ein Wort, damit wir verstehen, dass er vom Vater aus gesandt wird. Diese Art der Vatervorstellung haben die Muslime nicht. Ein echter Muslim kann das Vaterunser nicht mitbeten. Und das ist ja einmal einer Gruppe von Geistlichen in München passiert, die sich haben die Moschee bei einer Besichtigung zeigen lassen. Und dann hat zum Schluss der Dächernd gesagt, ja, da wollen wir jetzt alle noch gemeinsam ein Vaterunser sprechen. Und da hat der Muslim, der Imam, der sie geführt hat, gesagt, da können wir aber nicht mitbeten. Gott ist doch nicht unser Vater. Für einen Muslim ist leider, denn die Muslime sind verführt, die leiden mehr als wir, die sind in eine Großfamilie hineingeboren, die sie fest unter Druck hält und die können nicht, sind so aufgewachsen, so fest erzogen, können so leicht nicht aus dieser falschen Gottesvorstellung heraus. Bei uns Christen ist die Beziehung vom Menschen zu Gott von großem Vertrauen getragen, weil Jesus das so geprägt hat, weil das ganze Evangelium uns das so sagt und zeigt. Der Kern unseres Glaubens ist das Gottvertrauen. Im Islam herrscht ein großes Misstrauen Allah gegenüber, nämlich das Misstrauen. Zum Schluss macht's Allah mit jedem Einzelnen, wie er will, wie es wirklich heißt. Den werfe ich in die Hölle, den werfe ich ins Paradies, was kümmert's mich? Ein willkürlicher Gott, ein Tyrann im Letzten, der mit dem Menschen macht, was er will. Und das heißt, der Mensch ist ganz von Angst bestimmt. Ich habe mal einen jungen Mann als Anhalter im Auto mitgenommen und als sich herausstellte, dass er ein Muslim war, habe ich die Gelegenheit genutzt und ihn kräftig ausgefragt und er hat zugegeben, dass sein Verhältnis zu Allah zuerst von der Angst geprägt ist. Er tut das, weil er es tun muss, weil er die Hoffnung hat, dass er doch noch ins Paradies kommt. Das ist wichtig, das zu wissen. Wenn in der Öffentlichkeit gesagt oder geschrieben wird, vom Gott der Muslime, dann ist das falsch, das ist eine Verführung, eine Begriffsverfälschung, denn Jesus wird als Gottmensch nicht anerkannt, das müssen wir uns zutiefst einprägen. Und wenn man dann an einzelne Zeitungen schreibt, wie ich es gemacht habe, erfolgt keine Berichtigung. Die halten eisern fest. Selbstverständlich glauben sie an einen Schöpfer. Aber der Schöpfer ist eben willkürlich für sie. Selbstverständlich hört der Schöpfer auch Gebete, auch von Heiden. Aber die sind nicht so gesegnet, weil sie nicht durch Christus zum himmlischen Vater kommen und weil sie von der Angst diktiert sind. Zum Beispiel ein muslimischer Ehemann darf, wenn er seine fünfmal am Tag seine Pflichtgebete verrichtet, darf er nicht neben seiner Frau stehen. Die beiden können nicht zusammen ihr Pflichtgebet verrichten. Das gilt unter Muslimen sogar als Sünde. Ich sage das öffentlich hier, denn das wird ja über das Internet übertragen. Ich habe mich durchaus vergewissert von dem, was ich hier sage und behaupte. Das bedeutet, zwischen den Eheleuten gibt es kein letztes Band. Es wird öffentlich demonstriert, wie es ja auch der Koran lehrt, dass die Frau vor dem Schöpfer weniger wert sei als der Mann, indem sie sich nicht neben den Mann beim Gebet stellen darf. Das ist traurig. Die muslimischen Frauen sind besonders schlimm daran. Und darum müssten auch alle christlichen Frauen sich intensiver mit dem Islam auseinandersetzen, um Rechenschaft vom Glauben geben zu können, um Auskunft geben zu können, um die Musliminnen befreien zu helfen, damit sie frei werden von der Versklavung. Denn der Mann darf sie schlagen, er darf sie zwingen, er darf sie verstoßen. Eine Frau, die Ehebruch treibt, wird gesteinigt. Es gibt sehr viele erniedrigende Augenblicke im Leben einer Muslima. Für mich ist das im Letzten der Kampf Satans gegen Maria, die er demütigen möchte, in jeder Frau. Der Koran darf zwar die Jungfräulichkeit Marias nicht leugnen. Damit widerspricht er sich eigentlich selbst. Denn wenn Maria eine Jungfrau ist und wenn der Koran selbst feststellt, dass Maria die Mutter von Jesus ist, wie kann dann Maria weiter Jungfrau sein, wenn sie Jesus nicht geboren hätte? Und wir können die Hoffnung haben, dass durch Maria der Islam überwunden wird. Und wenn jeder dritte Türke ein Alevit ist, wenn er also zu einer später bekehrten Gruppe von Christen zum Islam gehört, und wenn diese Aleviten auch Maria verehren, dann sollten wir auch den Mut aufbringen, vor allem die Frauen Muslimas anzusprechen und ihr die wundertätige Medaille zu überreichen als Bild und dabei zu sagen: Miriam. Der Jesus im Koran ist ein ganz anderer als der Jesus der Heiligen Schrift. Es hilft dem Christen nichts, wenn er einen Koran nimmt und darin liest. Da ist alles sehr verwirrend. Das Ganze ist nicht der Zeit nach und nicht den Themen nachgeordnet, sondern die längsten Suren, 114, sind am Anfang und dann geht es immer weiter bis hin zu den kürzesten. Nur eine ganz kurze steht am Anfang, praktisch auch zur Leugnung der Gottheit Christi. Wenn Menschen meinen, die Religionen seien ja im Grunde alle gleich, es würde manches vom Alten und Neuen Testament im Koran stehen, dann vergessen sie dabei, dass der Koran die Lehre des Evangeliums verdreht, entstellt und uns einen ganz anderen Jesus, Isa heißt er ja im Koran, präsentiert, als er wirklich ist. Und so haben wir, da wir Christen ja mit der wachsenden Schar von Einwanderern zu einer Minderheit werden, muss jeder einzelne Christ missionarisch aktiv werden. Er muss das Denken der anderen kennen, er muss für die anderen beten und er muss an sich selbst höhere Anforderungen stellen als an die anderen. Wir haben die Gnade der Taufe. Die Muslime haben sie nicht empfangen. Wir können die heiligen Sakramente empfangen. Die große Mehrheit auch schon der Deutschen, nämlich die vielen Ungetauften und die protestantischen Christen, können die anderen Sakramente nicht empfangen. Wir haben die Stärkung durch das kirchliche Lehramt. Der Protestantismus hat kein Lehramt. Im Islam gibt es viele verschiedene Richtungen, bis hin zu dem obersten Mufti von Jerusalem, von Saudi-Arabien, der kürzlich sogar das Schachspiel verboten hat als Ablenkung von Gebeten. Wir Christen wissen, dass alles, was wir tun, im Stand der Gnade vor Gott gesegnet ist und Gebet ist. Und ein Christ kann selbstverständlich auch Freude am Schachspiel haben. So weltfremd sind wir nicht. Etwas anderes ist es, wenn einer von Gott persönlich berufen wird, seine Zeit inniger ganz für Gott hinzugeben und wenn er ein persönliches, freies Ja dazu sagt. So wollen wir den Beginn der Fastenzeit dazu benutzen, uns bewusst zu machen, dass wir vor Gott eine heilige Verpflichtung haben, in unsere Umgebung hinein als Christen weiterzuwirken, dass wir unseren Glauben immer besser kennen und leben müssen. Dann werden wir mit der Freude am Glauben erfüllt durch Jesus und Maria. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.